Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Simon Jakob. Ich bin Geschäftsführer zentralsolidarischer Christen in Deutschland. War jahrelang als Journalist im Nahen Osten aktiv, investigativer Journalist in Regionen Türkei, Syrien, Irak und auch dem Iran. Und bin jetzt Unternehmer und Berater und bin heute bei dir, um letzten Endes einen interessanten Podcast aufzuzeichnen.
Simon, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Wir haben ein extrem spannendes Wochenende hinter uns. Nach 54 Jahren wurde das Assad-Regime in Syrien gestürzt. Die letzten 13 Jahre gab es einen furchtbaren Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten, Millionen Vertriebenen. Fast 1 Million Syrer sind auch nach Deutschland gekommen. Viele Millionen sind in die Nachbarländer Türkei, Libanon und so weiter geflohen. Deshalb viel Freude. Auch in Berlin waren Tausende auf den Straßen, in anderen deutschen Städten wie in Essen sogar über 10.000 Syrer haben gefeiert den Sturz des Diktators. Der Zentralrat orientalischer Christen, wo du auch schon mal Vorsitzender warst, hat jetzt auch zu diesem Thema eine Presseerklärung veröffentlicht, die Situation christlicher Minderheiten in Syrien nach dem Sturz des Regimes. Was müssen wir wissen über diese Presseerklärung? Warum habt ihr die aktuell gemacht?
Zunächst einmal muss man hinzufügen, dass viele von uns, inklusive meiner Person, familiäre Strukturen in Syrien haben, auch im Irak und in der Türkei. Und wir natürlich persönlich durch diese Situation betroffen sind. Einerseits begrüßen wir natürlich das eventuelle Ende der Konflikte, des Krieges an sich. Andererseits haben wir natürlich Ängste und Sorgen, wenn es um die Zukunft der Minderheiten in Syrien geht, im Speziellen jenen, die sich vorher eh schon nicht verteidigen konnten und jetzt noch mehr Schwierigkeiten haben, sich dementsprechend verteidigen zu können. Es besteht viel Unentschlossenheit, Angst, die Situation ist prekär und ich glaube, dass viele einfach nicht wissen, was auf sie zukommt. Syrien hat eine vielfältige christliche Gesellschaft, bestehend aus unterschiedlichsten Kirchen mit unterschiedlichsten Riten. Aber alle eint die Angst vor Islamisten und Extremisten. Und da muss man hinzufügen, dass die Gesamtsituation mit Assad eher eine Art Zweckgemeinschaft war, die allerdings durchaus dazu geführt hat, dass bestimmte christliche Gruppierungen von den Alawiten, also von den Herrschern, dementsprechend bevormundet wurden, sofern sie folgten. Es gab aber auch wiederum christliche Communities und Gemeinschaften, die mit der Situation nicht einverstanden waren und durchaus in Opposition zum Assad-Regime standen. Bei der jetzigen Situation gab es tatsächlich die Zusammenstellung innerhalb der jeweiligen Oppositionskräfte, die darauf beruhen, dass auch Christen innerhalb militärischer Strukturen, wie zum Beispiel dem sogenannten SDF, Syriac Democratic Forces, im Nordsyrien gegen das Assad-Regime kämpften und gesiegt haben. Das bedeutet, dass letzten Endes jetzt eine Erwartungshaltung da ist. Die nächsten Wochen und Monate werden das zeigen. Bis es dementsprechend eventuell eine Verfassung gibt, Wahlen und ähnliches, bangen wir erst einmal. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber wir sind auch voller Sorge, dass das Ganze durchaus aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Gesellschaft und der militärischen Strukturen durchaus, wenn man keine Einigkeit findet, wieder zu einem Bürgerkrieg führen kann.
Du hast schon angesprochen, dass die christlichen Gemeinden in Syrien auch vor dem Sturz des Regimes schon unterschiedliche Perspektiven hatten. Wie ging es den Christen denn unter der Diktatur bezüglich ihrer politischen Rechte, bezüglich der Religionsfreiheit?
Also die Christen hatten nie ihre vollen Bürgerrechte erlangt, so wie in anderen Regionen auch, in denen man letzten Endes unter der Diktatur eines Herrschers lebt, der letzten Endes seine eigene Struktur, seinen eigenen Stamm, seine eigene Familie an erster Stelle stellt oder seine ethnische Herkunft. Ein Christ konnte zum Beispiel nicht Präsident werden, das war unmöglich. Sollte sich jemand in die Opposition begeben oder zum Beispiel eine Partei angehören, die der Opposition angehört, führte das dazu, dass zum Beispiel auch Christen in Foltergefängnissen landeten, umgebracht wurden, hingerichtet wurden, sie sind einfach verschwunden. Die Familien haben meistens stillgehalten, weil sie Angst hatten, dass weitere Repressalien folgen konnten. Das heißt, es war eigentlich ein diktatorischer Frieden, verbunden mit der Hoffnung, dass die christlichen Communities, vor allem die geistlichen, folgen und Gegenzug Schutz erhalten. Also ähnlich einer mafiösen Struktur, die sagt, zahl mir Schutzgeld und du bleibst am Leben. Natürlich gab es auch Christen, genauso wie Sunniten, die davon profitiert haben, vor allem innerhalb der Handelsbeziehungen. Aber viele haben eben nicht davon profitiert, hatten Angst und Sorgen, beugten sich aber einfach, weil sie letzten Endes auf eine Schutzmacht hofften, die sie nicht zum Beispiel Extremisten auslieferte. Und das war die allgemeine Situation. Auch wenn viele Christen Assad nachtrauern, muss immer wieder betont werden, dass viele Christen auch von diesen Repressalien betroffen waren, so wie viele andere Menschen auch. Und das darf man nie ausblenden, aus meiner Sichtweise betrachtet, weil es ansonsten ein zu einseitiges Bild projiziert, welches so einfach nicht stimmt. Das kann ich auch persönliche Erfahrung sagen vor Ort.
Was ich sehr überraschend fand, es ist ja innerhalb weniger Tage passiert, dass die Milizen, die Assads Armee besiegt haben, dass die erst Aleppo eingenommen haben, Hama, Homs, zuletzt jetzt Damaskus, die Hauptstadt. Und es wurde immer wieder kommuniziert, wir werden die religiösen Minderheiten nicht unter Druck setzen, nicht verfolgen, nicht diskriminieren. Jetzt hört man aber auch schon über Social Media, dass tatsächlich auch teilweise die Scharia eingeführt werden soll. Wie bewertest du die Glaubwürdigkeit der sunnitisch-extremistischen Kräfte hinsichtlich des Themas Religionsfreiheit? Glaubst du, dass sie sich daran halten werden, dass sie die Christen und anderen religiösen Minderheiten in Syrien tatsächlich schonen werden, dass es ein friedliches Zusammenleben geben kann?
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich Meldungen in sozialen Medien, sei es auf TikTok oder Facebook, nicht immer verifizieren kann. Als jemand, der aus der Branche kommt, auch im digitalen Rahmen und im Bereich der Hochtechnologie, muss ich hinzufügen, dass wir in den letzten Jahren mehr Fake News gesehen haben in sozialen Medien als eine realistische Berichterstattung. Unabhängig davon, was ich persönlich denke, ich beziehe mich hier nur auf die Manipulation von Daten im Verhältnis zum Nutzen anderer Akteure unterschiedlichster Natur. Das kann zum Beispiel auch darin bestehen, dass in Deutschland Populisten durchaus ein Fake-Video nutzen, um zum Beispiel deutsch-christliche Mitbürger hier zu ängstigen und ihnen letzten Endes nahezulegen, sich zum Beispiel einer bestimmten Partei hinzuzuwenden. Der wesentliche Punkt ist, dass viele, glaube ich, einen Vergleich zwischen Afghanistan und Syrien machen, was die Gesamtsituation angeht. Aber hier muss man auch kulturhistorisch verstehen, dass Syrien als Region, als Hochkultur letzten Endes über die Jahrhunderte hinweg eine sehr, sehr diverse Gesellschaft an den Tag gelegt hat. Das heißt, unterschiedliche Religionsgemeinschaften, unterschiedliche Ethnien, die zusammengelebt haben. Nicht immer in einer perfekten Harmonie, aber dennoch zusammen. Das heißt, diese Erfahrungswerte spiegeln sich eigentlich innerhalb der Vielfalt der Gesellschaft wider. Tatsächlich ist es so, dass es extremistische Einflüsse gibt, die übrigens auch sehr stark von außen gekommen sind, wenn man sich das näher betrachtet. Aber, und hier kommt das große Aber, ich kann mir kaum vorstellen, dass die syrische Bevölkerung in der Gänze die Akzeptanz an den Tag legen würde, einen Modus einzuschreiten, ähnlich wie in Afghanistan. Das einfachste Beispiel sind zum Beispiel die Frauenrechte. Das heißt, in Syrien habe ich eine wesentlich offenere Gesellschaft, was Frauenrechte angeht, was deren Lebensstil ähnlich ist im Verhältnis zu Afghanistan, wo ja zum Beispiel eine Stammesgesellschaft letzten Endes seit Jahrhunderten dementsprechend die Gesellschaft prägt. So ein Damazener würde niemals behaupten, sich mit einem Stammesmitglied aus Afghanistan gleichzustellen. Das wäre für einen Damazener, ehrlich gesagt, irgendwo auch bezogen auf seine persönliche Auffassung, ein No-Go, eine Beleidigung für ihn persönlich. Also so hoch angesehen sehen sich die Syrer selber innerhalb ihrer kulturellen Gesellschaft. Das hat zur Folge, dass sobald meines Erachtens nach extremistische Tendenzen an den Tag gelegt werden, in Verknüpfung zum Beispiel mit der Scharia und Ähnliches, es dazu führen kann, dass es zu weiteren Konflikten kommt. Was sehr wohl der Fall sein kann, ist die Gegebenheit, dass Syrien aller Wahrscheinlichkeit nach der Aufteilung zwischen den Briten und Franzosen, der Machtübergabe an die Alawiten und dem Ende der jetzigen Diktatur, ein Modell anstrebt, welches eher konföderal ist. Das bedeutet, dass das Staatswesen, wie wir es hier in Europa kennen, was übrigens eher in den Minderheiten der Welt existiert, auf Syrien nicht übertragbar ist. Und wir werden die Fehler nach dem Zweiten Weltkrieg aller Wahrscheinlichkeit nach vermeiden müssen, was dazu führen wird, dass unterschiedliche Regionen in Syrien mit unterschiedlichen ethnischen Abstammungen teilautoritär agieren werden mit ihren eigenen Gesetzen, mit ihrer eigenen Stammesdoktrin. Und dann kann es sein, dass in vereinzelten Regionen ein gewisser Situation entsteht, in der die Scharia zum teilweise nach, je nach Auslegung interpretiert und in anderen Regionen eine völlig andere Gesetzeskanon herrscht, wie zum Beispiel im Norden Syriens, wo die Kurden eher die Gesellschaft dominieren und man bereits eine Autonomie erreicht hat. Also hier muss man sich das Ganze wirklich so vorstellen, dass wir eine Situation haben, in der wir kein Staatsrecht mehr haben, wie wir es kennen, sondern ein stark konföderales System, wo man sich gemeinsam abspricht und sagt, ich lasse dich leben und du lässt mich leben.
Du hast den Begriff Aleviten schon genannt. Das Regime von Assad gehörte der Minderheit der Alawiten an. Welche Rolle haben die Alawiten in Syrien gespielt, dass sie diese Macht erlangen konnten? Welche Rolle können sie jetzt in einem neuen Syrien überhaupt noch spielen nach dem Sturz der Diktatur? Und was natürlich eine wichtige Frage ist, wieso hat sich eine religiöse Minderheit zu einer derart grausamen Diktatur überhaupt entwickelt?
Dazu muss man natürlich wissen, dass die Alawiten, übrigens nicht zu verwechseln mit den Aleviten in der Türkei, viele machen hier den Fehler, es gibt durchaus signifikante Unterschiede. Die Alawiten waren vor der Machtergreifung, unterstützt durch die Franzosen, eigentlich eine unterdrückte Minderheit. Aufgrund dessen, dass sie eine differenzierte Sichtweise haben, was den Islam in der Gänze angeht. Das heißt, im Zusammenhang mit dem Sunnitentum, das heißt, die Alawiten sind eine entfernte Auslegung des Schiitentums, eher liberaler und offener Natur. Das führte jedes Mal dazu, dass sie auch Pogromen ausgesetzt waren und ähnliches. Und die Alawiten ergriffen die Chance, als die Franzosen ihnen anboten, in die Militärstrukturen einzugehen, um letzten Endes auch agieren zu können. Das führte dazu, dass viele Vertreter der alawitischen Familien und Stämme militärisch innerhalb der französischen Struktur aktiv wurden in Syrien, was dazu führte, dass nach der Unabhängigkeit Syriens die Alawiten die Macht ergriffen haben, in diesem Fall der Vater von Assad. Und das führte dazu, dass eine Diktatur entstand innerhalb eines säkularen Denkweise, der sogenannten Baath-Partei, die letzten Endes eine gewisse Vorstellung von einen Sozialismus hatte, der allerdings mit harten Bandagen durchgesetzt wurde. Letzten Endes war es nicht weiter als eine elitäre Clique, die sich selbst bereicherte und natürlich im Grunde genommen sich verpflichtet fühlte, ihre Macht zu erhalten. Und Machterhalt funktioniert durch Unterdrückung. Eine andere Möglichkeit gibt es im Nahen Osten nicht, wenn man nicht Macht teilen möchte. Und dies führt nun einmal dazu, dass es zu massiven Konflikten kam zwischen der alawitischen Elite und der sunnitischen Mehrheit, vor allem in den ländlichen Regionen, weil sich die Alawiten bereicherten, die Sunniten ins Hintertreffen gerieten, vor allem in den ländlichen Regionen. Und diese Ungleichheit, wie wir sie auch in anderen Regionen des Nahen Osten kennen, führte zu den jeweiligen Repressalien, weil ein Machthaber, der autoritär ist, natürlich mit seiner Familie und seiner gesamten, ich möchte mal auch sagen, mafiösen Struktur, sich dementsprechend weiterhin bereichern möchte. Sie möchten keine Macht abgeben. Wenn man keine Macht abgeben möchte, wird man alles tun, um seinen Gegnern zu vernichten, sei es durch Repressalien, Foltermethoden. Und hier muss man wirklich auf etwas hindeuten, was mich persönlich immens schockiert hat. Wir berichten immer wieder über die Folteraktivitäten des Islamischen Staates und ähnliches, die ja wirklich brutal sind. Aber wenn man sich die Foltermethoden dieser Regime ansieht und im Besonderen des Assad-Regimes, dann verschlägt das einem den Atem. Die Brutalität, die an den Tag gelegt wird, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das heißt, jene, die Assad huldigten, würde ich vorschlagen, dass sie sich mal die Foltergefängnisse ansehen und die Aktivitäten, die dort an den Tag gelegt wurden, um letzten Endes Menschen nicht nur zu brechen, sondern auch verschwinden zu lassen.
Wir haben jetzt Dokumentation von über 70 Foltermethoden. Die schwerstverwundeten, gefolterten Gefangenen wurden zum Teil in Säurebädern aufgelöst. Das kennen wir auch schon von der Baath-Partei im Irak unter Saddam Hussein. Du hast jetzt schon etliches angesprochen, wie sich diese Diktatur entwickelt hat. Trotzdem nochmal eine Nachfrage. Wir hatten ja auch schon unter Assads Vater Bombardierungen von sunnitischen Städten mit Zehntausenden von Toten vor Jahrzehnten. Dann gab es eine Phase der Entspannung. Aber warum ist jetzt im Kontext des arabischen Frühlings trotzdem nochmal diese schlimme Konfrontation mit Millionen Geflüchteten und unendlich vielen Toten? Warum ist es nochmal zu dieser ganz, ganz grausamen Konfrontation zwischen staatlicher Elite und der breiten Bevölkerungsmehrheit gekommen?
Ein Hintergrund hat mit der Demografie zu tun. Wir haben in den nahöstlichen Staaten, sei es jetzt in Syrien, im Irak und in Ägypten, eine hohe Geburtenrate. Das hat dazu geführt, dass ich extrem viele junge Menschen habe, die ohne Jobs und Perspektive sind. Zu Zeiten des Vaters von Assad gab es noch die Situation, dass ich zumindest innerhalb der wirtschaftlichen Möglichkeiten die Bevölkerung beruhigen, alimentieren konnte mit Subventionen. Ich sage, wenn du mir folgst und nicht mehr in den Aufstand gehst, dann kann ich dir zumindest ein einigermaßen erträgliches Leben zusichern. Wenn allerdings die Ressourcen nicht mehr ausreichen innerhalb der jetzigen Situation, und wir könnten das Gleiche auch auf den Irak übertragen, auf andere Regionen des Nahen Ostens, und ich sehr, sehr viele junge Menschen habe, die alle nach vorne blicken möchten, die einen Job haben möchten, die fair behandelt möchten, werden möchten, die allerdings nicht die Gelder haben, um zum Beispiel die Eliten zu korrumpieren, dann führt das zu Frustration. Und diese Frustration führt letzten Endes zu Konflikten. Das heißt, irgendwann stehe ich einer Opposition gegenüber, die wesentlich stärker ist als noch 20, 30, 40 Jahre zuvor, militärisch besser ausgestaltet und dann natürlich auch, die Digitalisierung kommt hinzu, in der Kommunikation wesentlich agiler und schneller ist. Das heißt, das, was Syrien durchgemacht hat mit der demografischen Entwicklung an jungen Menschen, die nach vorne streben möchten und die es leid sind, zum Beispiel jemand innerhalb der Universität zu korrumpieren, um einen Studienplatz zu bekommen, diese Menschen blicken nach vorne und möchten eine neue Situation haben. Das Regime hat der schlichtweg nicht mehr die Ressourcen, um alle zu korrumpieren, zu befriedigen etc. Und dies führte unweigerlich zu diesem Clash und zu diesem Konflikt, was allerdings auch vorauszusehen war, wenn man sich die demografische Entwicklung in der Gänze mal näher betrachtet.
Du hast schon den besonderen Charakter des alten Regimes angesprochen. Das Regime war eher modern, eher säkular, hat eher die Frauenrechte unterstützt. Frauen konnten auch öffentlich ohne Kopftuch und so weiter auftreten. Trotzdem gibt es seit 1979, seit der Revolution im Iran, ein sehr gutes oder enges Verhältnis zwischen der Mullah-Diktatur und der Assad-Diktatur. Also die alawitische religiöse Minderheit hat mit der schiitischen iranischen Diktatur sehr, sehr eng zusammengearbeitet, nicht nur in Sicherheitsfragen, sondern eigentlich in allen Bereichen. Wie erklärst du es dir, dass so ein extrem antisäkulares Regime wie das iranische, das sogar Frauen tötet, nur weil ihnen das Kopftuch nicht richtig sitzt, dass es da so eine fast schon, sagen wir mal, symbiotische Zusammenarbeit mit einer säkularen Diktatur gegeben hat, wo Frauen aufgetreten sind, wie es im Nahen Osten sonst fast nur im Libanon noch möglich war.
Also Syrien hat einen oder hatte einen säkulären Charakter, aber auch der Gesellschaft geschuldet, aufgrund der Vielfalt, die eingangs bereits erwähnt wurde, und der historischen Entwicklung. Es war oder ist eine hochmoderne Kultur im eigentlichen Sinne. Dazu muss man sich nur die Schriften der zahlreichen Philosophen aus Damaskus ansehen. Das heißt, hier wäre es schon schwierig gewesen, eine extreme Auslegung der Scharia durchzusetzen. Hinzu kommt, dass die Alawiten weit, weit verwandt sind mit dem Schiitentum, das heißt im Iran, und dementsprechend sich auch irgendwo dem Schiitentum im Iran verpflichtet fühlen, umgekehrt genauso. Zum Iran muss man allerdings hinzufügen, und das ist meine Erfahrung, dass augenscheinlich nach außen ja eine religiöse Doktrin die Gesellschaft zwar dominiert oder dominieren möchte, aber meines Erachtens nach die Auslegung der Religion als Instrument verwendet wird, während die Revolutionsgarden die wahre Macht im Land sind. Und ich glaube nicht, dass die Revolutionsgarden tatsächlich jetzt so religiös sind, wie sie sich vielleicht nach außen darstellen. Sie sind eher Pragmatiker und verfolgen geostrategische Interessen. Und damit kommen wir schon zu Syrien und zu einem gemeinsamen Projekt, welches letzten Endes die Macht Assads als auch des Irans im Nahen Osten zementieren sollte. Und hier sprechen wir von einer Situation, die den sogenannten schiitischen Halbmond beschreibt. Und der schiitische Halbmond ist letzten Endes nichts weiter als ein Korridor, der letzten Endes vom iranischen Raum, dem früheren Persien, über den schiitischen Irak, den semischiitischen Syrien bis in den Libanon zur schiitischen Hezbollah reicht, um Ressourcen zu sichern, Macht zu erhalten und natürlich auch im Kontrast zu Israel. Der Traum des schiitischen Halbmondes, das heißt diese Passage, durchgehend von Persien bis ans Mittelmeer, existiert nicht erst jetzt, sondern ist ein Traum, der Jahrhunderte alt ist, hat allerdings auch mit dem Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten zu tun, den ich jetzt nicht tiefer eingehe, dazu müssten wir kulturhistorisch weit zurückgehen, aber Es steht auch im Konflikt zu Saudi-Arabien, weil sie natürlich dadurch befürchten, dass die Welt des Islams in zwei Teile aufgeteilt wird, nämlich durch eine Grenze, die plötzlich existiert. Und diese Grenze verschaffte dem Iran durch seine Proxys, wie zum Beispiel Libanon, die Hisbollah, eine immense Macht. Und diese Macht ist ihnen nun genommen, einfach weil Syrien als Transitland nicht mehr dementsprechend bereitsteht. Was allerdings auch für die Energieversorgung jeweiliger Regionen von Bedeutung gewesen wäre. Das heißt, das war eine sehr interessante Zweckgemeinschaft. Letzten Endes mit einer losen Verbindung, was die Religion angeht, eine losen. Aber im politischen Kontext hat man sich gegenseitig unterstützt, um die Macht zu erhalten.
Iran und Syrien, manche Gemeinsamkeiten haben wir trotzdem beobachtet in den letzten Jahrzehnten, vor allem was die Gegner angeht. Man sagt ja immer, der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber in dem Fall war es eher so, der Feind meines Freundes ist auch mein Feind. Das betrifft vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren den Islamischen Staat, IS oder Daesh, schon seit 4,5 oder 5 Jahrzehnten, allerdings auch eine andere wichtige Regionalmacht, Israel. Jetzt wird natürlich sehr viel darüber spekuliert, wie wird sich das Verhältnis zu Israel verändern. Israel ist gerade dabei, die militärische Infrastruktur in Syrien zu vernichten. Aber die zweite Frage ist natürlich, inwieweit auch der Islamische Staat, der den Bürgerkrieg ja ganz massiv angeheizt hatte in Syrien, inwieweit der weiterhin eine Bedrohung darstellen wird. Vor allem für Syrien, aber auch natürlich potenziell für Iran. Vielleicht fangen wir mit dem IS an. Über den IS haben wir in den letzten Tagen sehr wenig gehört. Spielt er aktuell überhaupt noch eine Rolle oder wird er sozusagen jetzt von den neuen Machthabern in Schach gehalten werden können?
Der IS speist sich aus einer Ideologie, die nach wie vor existiert und weiterhin existieren wird. Der IS an sich ist eine Idee, die interpretiert wird von Extremisten, die einen Gottesstaat errichten wollen. Es war ein Trugschluss zu glauben, dass nach 2018, 2019 der Islamische Staat komplett vernichtet wurde. Wir haben zum Beispiel innerhalb unserer Recherchen im Irak festgestellt, dass nach 2015, 2016, als der IS massiv von den Amerikanern, Kurden, übrigens auch in einer indirekten Zusammenarbeit mit den Iranern bekämpft wurde, in dieser Zeit haben wir festgestellt, dass sehr viele Extremisten, vor allem junge Menschen, Richtung Afghanistan und ähnliche Regionen auswanderten. Eine Region, die sie Khurasan nennen. Und dabei war schon festzustellen, dass sie sich woanders neu formieren, organisieren und aufstellen. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass die Ideologie des Islamischen Staates weiterhin existieren wird, solange letzten Endes keine wirtschaftliche Prosperität in den jeweiligen Regionen Einzug hält. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, wenn ich ein Haus im Kopf habe, ein Dach über dem Kopf und ich habe die Möglichkeit, meine Familie zu ernähren und habe einigermaßen Sicherheit, dann werde ich nicht die Intention an den Tag legen, für 200, 300 US-Dollar mich einer Miliz anzuschließen, mit einer besseren Bewaffnung als bei Al-Qaida und ähnliches, um letztendlich in den Krieg zu ziehen. Die Ideologie bleibt weiterhin bestehen, weil die Menschheit nun mal Extremisten hat, die ideologisch geprägt sind. Der wesentliche Aspekt besteht darin, dass die Gesellschaften in Syrien selber dafür sorgen müssen, dass dem IS Einhalt geboten wird und vor allem Perspektiven anbieten. Als Christ, der die Gräueltaten im Irak und so miterlebt hat, betrachte ich natürlich den IS als etwas Extremes und Furchtbares. Aber als rational denkender Journalist, der letzten Endes auch in diesen Regionen war, muss ich immer die Ursachen erkennen, weshalb Konflikte entstehen. Ich muss auch verstehen, warum der Sohn eines Vaters, der von Assad gefoltert wurde, sich zum Beispiel an IS anschließt. Ich kann die Situation nur verbessern, wenn ich im historischen Kontext die Fehler begreife, die gemacht wurden. Und die Fehler, die gemacht wurden, basieren darauf, dass auch Generationen zuvor Menschen unterdrückt wurden. Das heißt, in der Gänze werde ich den IS niemals aus der Welt schaffen können, sondern deswegen, weil wir zum Beispiel in Europa extremistische Prediger haben, die letzten Endes rekrutieren, weil wir Menschen hier haben, die verloren sind, die von der Gesellschaft nicht aufgefangen und ähnliches. Und ein gewisser Teil dieser Menschen sind auch Sadisten, das muss man ganz klar sagen. Die gehen lieben gerne in diese Region und kämpfen. Aber der Großteil jener, die letzten Endes in diesen Kampf ziehen, braucht eine andere Perspektive. Das heißt nicht, dass ich die brutalen Taten des Islamischen Staates entschuldige. Genauso wenig, wie ich die brutalen Taten der alawitischen Elite entschuldigen kann. Aber wenn es keine Aussöhnung gibt innerhalb der jeweiligen Gesellschaften, wird es auch keinen Frieden geben. Und darauf werden sich die neuen Akteure konzentrieren müssen, sei es jetzt die Gruppierung HTS, die nach außen immer auch als islamistisch bezeichnet wird, in der durchaus Islamisten agieren, aber nicht nur, in der auch andere Formationen mit dabei sind, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass das Regime stürzt. Das heißt, wir sehen jetzt schon innerhalb des Sprachduktus, dass zum Beispiel diese Islamisten, sprich HTS, abgemildert werden, weil ja eine Vorbereitung stattfindet, die meines Erachtens nach übrigens auch Israel mehr als zugutekommt. Die Vorbereitungen für diese Aktivitäten, und das muss man wirklich auch Israel gegenüber hoch anrechnen, war die Zerschlagung der Hisbollah im Norden als auch der Hamas im Süden, vor allem der Hisbollah. Und das hat dazu geführt, dass im militärstrategischen Rahmen eine Schwäche entstanden ist, die man nutzen und ausnutzen konnte. Und hier möchte ich auch noch einmal betonen, dass die Formationen innerhalb Syriens, die gegen Assad gekämpft haben, der kurzen Zeit, und zwar nicht nur der HTS, sondern unter anderem Syrian National Army unter der Obhut der Türkei, Syrian Democratic Forces unter der Obhut der Amerikaner, ohne nachrichtendienstliche Informationen hochmoderner Art, es niemals geschafft hätten, in dieser kurzen Zeit letzten Endes den Sturz zu bewerkstelligen. Was natürlich Fragen aufwirft. Was wollen jene, die diese Formationen unterstützt haben, die meines Erachtens auch definitiv nicht aus dem Iran kommen, auch nicht aus Russland, weil es kontrovers wäre. Das bedeutet letzten Endes, dass andere Akteure, die über diese nachrichtendienstlichen Aktivitäten verfügen, aktiv geworden sind. Und ich behaupte einmal, dass die meisten wahrscheinlich dahingehend im Westen sind. Also besteht aller Wahrscheinlichkeit nach ein Interesse, in welcher Form auch immer, diese Strukturen mit einzubinden, das heißt die Akteure in Syrien, um so hoffentlich eine positive Entwicklung in Syrien einzuleiten. Hoffentlich.
Die militanten Islamisten, die jetzt Syrien beherrschen, haben in den letzten Tagen immer wieder angesprochen, dass ihnen an einem Modus vivendi mit Israel gelegen ist. Jetzt ist Syrien allerdings genau wie vorher Irak in den 40er, 50er Jahren komplett seiner jüdischen Gemeinden beraubt worden durch den Druck der nicht-jüdischen arabischen Bevölkerung. Beide Länder von den Baas-Parteien regiert. Glaubst du, dass es wieder, weil ja etliche arabische Länder aktuell auch mit Israel sich in ein besseres Verhältnis setzen, dass auch dieser Sturz des Assad-Regimes dazu beitragen könnte, dass in Syrien auch wieder eine zumindest kleine jüdische Gemeinde entstehen könnte? In Irak sehen wir es ja leider nicht. Im Gegenteil, Irak ist ganz, ganz massiv gegen Israel eingestellt, steht aber auch massiv unter iranischem Einfluss. Der iranische Einfluss auf Syrien wird hier dauerhaft minimiert sein. Von daher könnte es sein, dass Syrien auch wieder sich stärker gegenüber Israel öffnet und auch wieder eine jüdische Gemeinschaft zulässt. Wie ist da deine Einstellung?
Erst einmal, eine Veränderung innerhalb des Denkens in einer Gesellschaft braucht mindestens eine Generation. Das heißt, um die Annäherung an den Tag zu legen, um ein Verständnis aufzubauen für gegenseitigen Respekt, um sich auch kulturhistorisch auf die früheren Gemeinschaften zurückzubeziehen. Es gibt Akteure, von denen das abhängig ist. In diesem Fall sind es Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien. Zum einfachen Grund, weil sie alle ein natürliches Interesse haben, Frieden in dieser Situation zu schaffen. Antisemitismus ist eine weit verbreitete Ideologie, nicht nur im Nahen Osten übrigens, weil es einfach sehr einfach ist, mit dieser Propaganda von den eigenen Problemen abzulenken. Wenn man, was sehr interessant ist, Gespräche führt mit jungen Menschen im Irak oder in Syrien und man ist unter sich und man fragt, wie würdest du denn gerne, könntest du dir vorstellen, Israel zu leben in einer Demokratie, wo du Möglichkeiten hast, eigentlich ist das Leben dort gar nicht mal so schlecht. Aber nach außen kann man das natürlich nicht kommunizieren. Syrien steht jetzt vor einem Wendepunkt und hängt davon ab, wie finanziell potent letzten Endes investiert wird. Das heißt, Länder wie Saudi-Arabien, aber auch Katar werden aller Wahrscheinlichkeit nach und sollten auch Interesse daran haben, das Land mit wieder aufzubauen, gemeinsam mit den Anrainerakteuren, und die Europäische Union sollte übrigens eine Rolle spielen. Wenn man diese Sequenz initiiert, dann kann man langsam anfangen, langsam, innerhalb der Bildung, innerhalb der Bildungsinstitutionen eine Annäherung zu definieren und an das jüdische Leben zu erinnern, das in der Vergangenheit da war. Denn was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, war eine extreme Indoktrination, welche zu einem Antisemitismus geführt hat, der letzten Endes uns die Situation brachte. Die Annäherung kann durchaus stattfinden. Einfachstes Beispiel: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir in Deutschland eine veränderte Situation. Das hat aber gedauert. Ich bin durchaus voller Hoffnung, dass das möglich ist. Aber es hängt nicht von Syrien allein ab, sondern letzten Endes von den außenstehenden Akteuren, die, sofern sie gewillt sind, meines Erachtens nach wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen, Prosperität und damit auch die Bildung stärken. Und innerhalb dieser Bildung brauchen wir natürlich auch eine Ideologie, die es uns erlaubt, uns anzunähern und nicht einem Feind gegenüberzustehen, wie es zum Beispiel die Hamas über Jahre in Gaza praktiziert hat.
Wir haben jetzt schon über die Unterstützung des syrischen Diktators Assad durch die Mullahs in Iran gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber wesentlich wichtiger war. In den letzten 10 Jahren wurde Syrien massiv auch durch die russische Armee unterstützt und Putin hat nun auch Assad aufgenommen, der nach Moskau geflohen ist. Russland hat auch weiterhin Hafeninfrastruktur, militärische Infrastruktur in Syrien. Diese Unterstützung der sozialistischen Baath-Partei in Syrien ist traditionell ein wichtiger Faktor in der russischen Politik. Wie beurteilst du die aktuelle Situation Putins und Russlands? Man sagt ja, im Grunde konnte Assad nicht mehr gestützt werden, weil die Russen jeden Soldaten an der Front in der Ukraine benötigen. Aber was bedeutet, sagen wir mal, diese Niederlage des russischen Partners Assad, was bedeutet das für Putin und seine Diktatur?
Also nächstes Mal ist natürlich festzustellen, dass die Baath-Partei, ein sozialistisches System, als auch im Irak, in Syrien, eine starke Verbindung zur ehemaligen Sowjetunion hatten, aufgrund der Ideologie dementsprechend. Dieser historische Kontext existiert nach wie vor und wie du es gerade angesprochen hast, hat Syrien natürlich auch Russland die Möglichkeit gegeben, auf der maritimen Ebene, das heißt in der Mittelsee, im Mittleren Meer, agieren zu können, aber auch die Lufthoheit zu erhalten über die Region in Latakia, das heißt das Mittelmeer. Russlands Interessen basieren auf 2 Faktoren. Der erste Faktor bezog sich darauf, dass über das Mittelmeer letzten Endes Druck ausgeübt werden konnte auf NATO-Staaten und natürlich Aktivitäten in Nordafrika aufrechterhalten werden. Hier geht es um logistische Versorgung, Ähnliches, Lufthoheit etc. Punkt. Mit einer wesentlichen Verbindung zum Thema Ukraine. Denn über das Mittelmeer und den Bosporus habe ich eine direkte Verbindung zum Schwarzen Meer. Die Türkei ist zwar dementsprechend darauf bedacht, den Zugang zum Schwarzen Meer zu kontrollieren, aber im Fall der Fälle hätte sich die russische Marine den Weg freigekämpft bis zum Schwarzen Meer. Und damit kommen wir zu Krim, das heißt die Dominanz, die dominante Haltung in Osteuropa, uns, die EU betreffend, und die dominante Haltung im Mittelmeer sicherte letzten Endes Russland den Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten. Und damit kommen wir zum zweiten wesentlichen Punkt, Ressourcen, Energiewirtschaft. Wir haben den außerordentlichen Fehler gemacht, uns ausschließlich vom russischen Gas abhängig zu machen. Allerdings war dem nicht immer so. Es gab Überlegungen, bevor dieser Krieg startete, letzten Endes eine weitere Pipeline aufzubauen, die über ein östliches Territorium geht, bis an den Anschlusshub in die Türkei, die letzten Endes, damit natürlich immens aufsteigt als Energieversorger, den europäischen Kontinent versorgen sollte. Ausgehend von Katar. Und Katar teilt sich mit Iran das größte Gasfeld weltweit. Zukünftig beziehen wir von Katar Flüssiggas, aber es wäre wesentlich günstiger gewesen, umweltfreundlicher, wenn wir ein Pipeline-Projekt realisiert hätten, von Katar ausgehend über Saudi-Arabien, Jordanien und hier kommt der Punkt, Syrien. Meines Erachtens nach und alle Daten, die wir dahingehend erhalten haben, zeugen davon, dass Russland sich sehr wohl bewusst war, dass sich Europa damit in eine Situation begibt, in der man nicht mehr abhängig ist vom russischen Gas. Das hätte dazu geführt, dass natürlich Russland, das heißt im eurasischen Raum, an Macht verliert, weil Druckmittel fehlen, um letzten Endes, siehe jetzt Ukraine-Krieg, Europa unter Druck zu setzen. Ich glaube, dass wenn wir die Energieversorgung diversifiziert hätten, auch im Zusammenarbeit mit jeweiligen Akteuren im Nahen Osten, wir eventuell nicht in die jetzige Situation mit der Ukraine geraten wären und diesem immensen Druck ausgesetzt wären. Das ist, glaube ich, auch der fundamentale Grund, warum Russland versucht hat, sich letzten Endes hier in Syrien dementsprechend zu halten. Nun ist es anders gekommen. Das heißt, die EU ist eigentlich in einer, wenn sie es richtig macht, meines Erachtens nach in einer positiven Situation, sie könnte die Chance nutzen, sofern sie sich einbringt, was zu einer Schwächung natürlich Russlands führt, mit der Doktrin, dass Russland in der Ukraine unter Druck gesetzt hat. Und ich könnte wetten, dass dieses Jahr noch eventuell Verhandlungsgespräche laufen, um diesen Krieg nächstes Jahr zu beenden, aufgrund der massiven Überstrapazierung der militärischen Struktur Russlands und der sich anbahnenden Aufrüstung Europas.
Vielen Dank. 2015 war ein ganz entscheidendes Jahr im Syrienkrieg. Aufgrund der Intervention Moskaus, Hunderttausende sind nach Deutschland gekommen. Fast 1 Million Menschen sind seit 2015 dann nach Deutschland geflohen, aufgrund der Eskalation des Krieges durch Russland. 3 Millionen ungefähr sind in die Türkei gegangen, auch über 1 Million in den Libanon und nach Jordanien. Wir haben eine sehr schnelle Reaktion in der deutschen Politik gehabt auf den Umsturz des Assad-Regimes oder den Sturz des Assad-Regimes. Wir sprechen jetzt auch darüber, welche Möglichkeiten es gibt, Flüchtlinge zurückzuschicken. Wir haben auch schon Bilder gesehen von den Autokolonnen. Gerade an der syrisch-türkischen Grenze sind viele Tausende schon schwer bepackt unterwegs, die letzten 10, 15 Jahre ihre Heimat nicht mehr gesehen haben, die jetzt zurückkehren wollen. Wie siehst du diese Diskussion jetzt über die Flüchtlinge? Inwieweit glaubst du, ist eine Rückkehr in dieses kriegszerstörte Land realistisch und welche Rolle könnten die Syrer für den Wiederaufbau ihres Landes spielen, der Jahrhunderte Milliarden Euro kosten wird?
Also ich glaube, dass es durchaus zu einer Win-Win-Situation führen kann. Allerdings, was ich nicht gut heiße, sind die maler Wahrscheinlichkeit nach den bevorstehenden Wahlen geschuldet. Ich kann den Populismus nicht gut heißen, den inzwischen einige Parteien letzten Endes lostreten. Wenn man sich die Situation real vor Ort schaut, dann ist es unmöglich, dass die Syrer von heute auf morgen das Land verlassen und zurückgehen. Zumal im Niedriglohnsektor sehr, sehr viele Syrer inzwischen Anstellungen gefunden haben. Und ich bin persönlich der Überzeugung, auch als Unternehmer, der aus der Wirtschaft kommt, dass wir es gar nicht verkraften könnten, wenn von heute auf morgen mehrere zigtausend Menschen aus dem Niedriglohnsektor plötzlich nach Syrien gehen würden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass meines Erachtens nach, sofern wir Menschen aus Syrien haben, die zurückgehen wollen, wir diese Menschen vielleicht sogar mit Fähigkeiten ausstatten sollten, um Brücken nach Syrien aufzubauen. Wirtschaftlicher Natur, auf der Bildungsebene und ähnliches. Sie haben hier auch etwas gelernt. Das, was sie hier gelernt haben, können sie mitnehmen und das verändert die syrische Gesellschaft in der Gänze, weil ich der Meinung bin, und das sage ich auch aus meinem persönlichen Umfeld mit vielen, vielen Syrern, dass vieles, was die syrischen Migranten hier gelernt haben, teilweise auch viele, die einen deutschen Pass haben, sehr wohl wertschätzen, auch im positiven Sinne, sie viel dazu gelernt haben. Nicht alles, manches kommen sie nicht klar, aber vieles haben sie sehr wohl angenommen. Das heißt, hier bietet sich auch eine Win-Win-Situation. Unabhängig der Tatsache, dass Deutschland inzwischen ein Einwanderungsland ist und wir sehr wohl die Integration auch innerhalb unseres Wertekanons verstärken müssen, wir mehr Acht darauf geben müssen, extremistischen Tendenzen nicht zuzulassen und meines Erachtens auch wir härter gegen Extremisten und Islamisten vorgehen müssen, zum Schutze derer, die hergekommen sind, die davor geflohen sind. Ich hege immer noch die Hoffnung, dass aufgrund des vorhandenen hohen Bildungsstands der Syrer, und dieser Bildungsstand ist vorhanden, einfach aufgrund dessen, dass die Baath-Partei in diesem Fall mal etwas Gutes gemacht hat, nämlich den Bildungssektor innerhalb der Jahrzehnte extrem gefördert hat. Innerhalb dieser Thematik haben wir durchaus Potenziale. Das heißt, hier ist Vorsicht geboten. Ich würde ungern den Populisten in die Hände spielen, etwas versprechen, was ich nachher nicht halten kann, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Aber, hier komme ich noch einmal zurück, wenn Deutschland als das Land, welches die meisten Flüchtlinge innerhalb Europas aufgenommen, ich spreche nicht von der Türkei, wenn Berlin endlich mal die Fähigkeiten entwickeln würde, im Verhältnis zu Paris und London, mehr Einfluss in diese Zone zu erlangen, könnte sie das Potenzial dieser vielen Menschen nutzen, die zurückgehen wollen, koordiniert mit Unterstützung, um dort zum Beispiel letzten Endes ein neues Syrien mit aufzubauen und so könnten wir auch Einfluss erlangen. Ich betrachte das als eine riesige Chance, aber mache mir auch Sorgen im Zusammenhang mit dem Populismus, welcher inzwischen von unterschiedlichsten Parteien an den Tag gelegt wird und dem meines Erachtens nach völlig kontraproduktiv, weil ich dadurch der Bevölkerung etwas versprechen würde, was ich gar nicht halten kann.
Wir haben schon sehr, sehr viele spannende Themen besprochen. Der Umsturz ist erst wenige Tage zurück. Trotzdem sind die Bilder in sozialen Medien sehr euphorisch, was die Zukunft angeht. Teilst du diesen Optimismus vieler Syrer oder Ist da in deiner Wahrnehmung auch vielleicht ein bisschen zu viel Vorfreude auf die neuen Verhältnisse? Bist du eher optimistisch oder pessimistisch?
Weder noch. Aus dem einfachen Grund, ich bin durch und durch ein rational agierender Mensch. Übrigens eine Lernschule, die ich in Deutschland mitbekommen habe und die man mir beigebracht hat. Alles faktenbasiert zu erfassen, unabhängig meiner emotionalen Wahrnehmung. Emotional betrachtet habe ich natürlich auch das Gefühl, wir können nach vorne brechen, wir können nach vorne gehen. Aber rein sachlich und rational betrachtet hängt es von vielen Akteuren ab. Das heißt, die nächsten Wochen und Monate werden entscheiden, in welche Richtung es geht. Und es hängt massiv, massiv von jenen ab, die letzten Endes eine Vorstellung haben. Und das sind nicht nur die Amerikaner, das sind nicht nur die Türken, das sind nicht nur die Franzosen, die Briten, das sind auch wir, das sind die Saudis, das sind die Emirate, das ist Jordanien. Das heißt, letzten Endes werden wir mit der Situation klarkommen müssen, also so schnell wie möglich Netzwerke aufbauen, um klar und deutlich zu sagen, was stellen wir uns in der Zukunft vor, um ein Nachbeben des islamischen Staates zu verhindern, um eine extreme Auslegung der Scharia zu verhindern, vor allem einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern. Das wird nur funktionieren, wenn wir den Menschen Perspektiven geben. Und nun fragt der Syrer uns Europäer, sagt er, jetzt hatten wir 13, 14 Jahre Krieg. Was bietet ihr denn uns? Wie wollt ihr uns denn unterstützen? Jetzt könnte natürlich ein deutscher Staatsbürger sagen, was interessiert mich Syrien? Ja, aber schauen wir uns die Energieversorgung Europas an, die jetzt die Situation mit Russland und ähnliches, dann sollte uns Syrien sehr wohl interessieren. Das heißt, wenn wir im positiven Sinne hier Einfluss nehmen und dass externe Akteure letztendlich wieder reinkommen und die Situation destabilisieren, dann sehe ich das Ganze recht positiv. Lassen wir zu viel Zeit verstreichen und agieren nicht, das heißt, verlassen wir nicht unsere Lethargie, unsere Trägheit, vor allem in Berlin. Und entschuldige, dass ich diesen Ausdruck verwende, aber ich muss zugeben, dass Berlin extrem träge ist, wenn es um Entscheidungen geht. Dann sehe ich eher eine negative Entwicklung, weil wir wieder eine Chance verpasst haben.
Lieber Simon, es war wirklich wunderbar, dass du heute in Berlin bist und dir die Zeit genommen hast, im Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung über die jüngsten Entwicklungen in Syrien, den Sturz des Assad-Regimes, die Situation und die Auswirkungen auf Religionsfreiheit, auf die geopolitische Situation in der Region und auf die politischen Veränderungen, die wir noch alle nicht absehen können, dass wir da mit dir darüber sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank, dass du im Podcast dabei warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.